unsere Zeit letztlich einer der kostbarsten Güter ist, die wir haben.
Absolut.
Sowohl bei der Arbeit als auch im Privaten. Keiner hat wirklich Lust, nach der Sprechstunde noch Stunden zu sitzen und Dokumentationsarbeit nachzuholen.
Ich erinnere mich noch gut an diese eine Nacht. Es war 2004, 23 Uhr in der Notaufnahme. Ich schrieb zum 10. Mal an dem Tag denselben Satz, starrte auf mein Papier vor mir und den Rechner und dachte mir, wird das jemals wieder anders werden oder kann ich meinen Patienten auch mal wieder in die Augen gucken? Nun gut, heute ist das möglich und deswegen freue ich mich, dass du jetzt hier diesen Podcast anhörst. Wobei bei dieser Folge lohnt es sich unbedingt, in den Videocast einmal rüberzuschalten. Deswegen werde ich den Videocast auch hier in den Shownotes einmal verlinken. Mein Name ist Alexandra Wittmann. Ich bin Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie und Host und Gründerin von Docs Digital. Schön, dass du dabei bist und dir jetzt heute hier die Geschäftsführerin von Yameda mit anhörst, und zwar die Frau Constanze Stüpulle, mit der ich gemeinsam ein Rollenspiel veranstalte. Besser gesagt nicht ich, sondern sie mit dem Dr. Garaguzzolo. Er ist Kollege und zwar plastischer und ästhetischer Chirurg. Und die beiden zeigen dir, wie man den neuen AI Assistant von Yameda nutzt. Und ich will es nicht übertreiben, aber es ist wirklich bahnbrechend und unfassbar zeitsparend. Ich weiß, viele reden immer von Zeitsparen, aber hier sparst du wirklich Zeit. Eine Folge, ein Videocast, der sich definitiv lohnt. Viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier heute zuhörst oder auch zuschaust. Und heute lohnt es sich ganz besonders zuzuschauen, weil wir heute hier den AI Assistant von Yameda vorstellen. Und bei mir zu Gast ist Frau Constanze Stüpulle, die Geschäftsführerin von Yameda, und Herr Dr. Garaguzzolo, Kollege in Bremen in der plastischen Chirurgie. Habe ich das richtig so gesagt?
Das ist so korrekt. Genau, ich heiße Dr. Amir Farhan Garaguzzolo. Ich bin Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie und bin tatsächlich Sektionsleiter im Krankenhaus, im Klinikum in Bremerhaven, aber habe auch meine eigene private Praxisklinik in Bremen.
Wunderbar. Frau Stüpulle.
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Constanze Stüpulle. Ich bin die Geschäftsführerin der Yameda GmbH. Yameda ist eine cloud-basierte Terminbuchungs-, Kalendermanagement- und Patientenkommunikationssoftware. Neben den Kernfunktionalitäten, die am Kalender dranhängen und die allen bekannt sind, Online-Terminvergabe, Kalendermanagement, Raum- und Gerätemanagement, Nachrückerliste, Erinnerungen und so weiter, haben wir auch einige Funktionen im Angebot, die ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland haben und die sich auch um das Thema Patientenkommunikation drehen. Unter anderem sind da zu nennen eine Hyperlink-Integrierung in das Google Business Profil, eine Payment Solution für Ärzte, das heißt Selbstzahler und Eagle und Privattermine können direkt über Yameda auch bezahlt werden. Und jetzt zuletzt haben wir gelauncht den sogenannten AI Assistant und darüber werden wir ja gleich reden.
Wunderbar. Sie haben jetzt schon ganz viele Dinge aufgeführt, die Ärztinnen und Ärzten helfen. Und ich weiß gar nicht, wie, es ist so 3, 4, 5 Monate her, wo ich das erste Mal mit Ihnen Kontakt hatte und Sie gesagt haben, wir haben da was Neues, und zwar den AI Assistant. Können wir Ihnen den mal vorstellen? Und ich war sehr, sehr neugierig, weil alle Welt spricht momentan natürlich davon. Aber wie kann uns das wirklich jetzt im Alltag helfen? Da wollen wir gleich drauf eingehen. Aber nochmal erstmal zu Ihnen, Frau Stüpulle. Sie sind ja noch gar nicht so lange Geschäftsführerin bei Yameda. Sie waren Managerin bei Amazon und Audible. Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Wie kommt es, dass Sie sozusagen sich in dieses Haifischbecken des Gesundheitswesens begeben? Was reizt Sie daran? Und was ist der große Unterschied zu den Arbeitsstätten, Orten davor?
Also mich reizt daran, glaube ich, das, was viele reizt, zum einen der Sektor, der einen Arbeitsplatz verspricht und eine Aufgabe verspricht, die immer einem Zweck, einem Mittel und einem allgemeinen Nutzen dienlich ist. Das inspiriert, glaube ich, jeden sehr. Das inspiriert auch jeden anderen Mitarbeiter bei Yameda. Wir tun was, was unmittelbar Nutzen stiftet. Es ist kein Luxusprodukt. Es ist was, was jeder mehrmals im Leben braucht. Das gilt sowohl für Patienten als dann eben auch für die Arztseite. Wir versuchen, Ärzte in ihrem Praxisalltag zu entlasten, für sie einen Mehrwert darüber zu stiften, dass wir Prozesse, die vorher analog liefen und nicht automatisiert liefen, jetzt digitalisieren und damit skalierbar machen und die Praxis entlasten und außerdem dem Arzt auch, was eine Patientenstromsteuerung angeht, Tools zur Verfügung zu stellen, die für ihn den Arbeitsalltag angenehm und gut handelbar machen. Und also diese Aufgabe an sich hat mich unheimlich gereizt. Und dann das Zweite, was ich super fand, und um ehrlich zu sein, war das einfach ein Headhunter-Kontakt. Ich war jetzt nicht auf der Suche, sondern wurde kontaktiert, als ich verstanden habe, dass es um Yameda ging, dass ich schon aus Patientenperspektive kannte, hat mich das sehr inspiriert. Und nochmal inspiriert hat mich, dass dahinter jetzt mittlerweile ja eine globale Gruppe steht, die Doc-Planner-Gruppe, und das immer ermöglicht, die Erfahrung habe ich auch bei Amazon gemacht, auf einem extrem soliden Produktportfolio zu agieren. Das heißt, Entwicklungen, die wir in Deutschland für unsere Partnerärztinnen und Ärzte an den Markt bringen können, in ihren Alltag reintragen können, die wurden in 13 Ländern entwickelt oder für 13 Länder entwickelt. Wir haben ein sehr großes Produktteam und sind dadurch sehr schnell auch im Release von neuen Features. Und das ist ein Privileg, so zu arbeiten. Das habe ich bei Amazon sehr gemocht und das ist jetzt hier wieder so.
Herr Dr. Garaguzlu, Sie nutzten Yameda und Sie gehörten zu den Ersten, die jetzt auch den AI Assistant getestet haben. Und wir haben uns vorab im Vorgespräch uns Gedanken gemacht, dass wir das hier einmal wirklich präsentieren. Und deswegen möchte ich dich, wenn du jetzt das hier gerade als Podcast hörst, dir unbedingt ans Herz legen, jetzt auch mal zum Videocast bei YouTube rüber zu schalten, weil wir jetzt einmal so einen Screenshare machen und diesen AI Assistant wirklich vorstellen. Ich hatte das Vergnügen, vorab es auch vorab zu testen und ich finde es fantastisch gut. Und aber Herr Dr. Garaguzlu nutzt es schon täglich in der Praxis und wird noch genauer darüber berichten, wie es ihm damit ergeht und welche Erfahrungen er persönlich damit macht, aber auch seine Mitarbeiter und auch die Patienten. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Rollenspiel machen zwischen Ihnen beiden und ich freue mich sehr darauf. Und wir machen jetzt einfach mal einen Screenshare, wo wir diesen AI Assistant vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich überlasse Ihnen jetzt das Feld und das Rollenspiel darf gerne anfangen.
Danke, Frau Doktor. Ich kommentiere vielleicht kurz. Wir haben hier einen Yameda-Kalender, der ist leer aus Patientendatenschutzrechten. Wir haben jetzt einen Termin angelegt mit mir selbst. Herr Dr. Garaguzlu macht das mehrfach am Tag, aber man geht dann sozusagen in die Patientenakte, die hinter dem Termin hängt, und kann hier oben eine neue Dokumentation erstellen. Klick einmal durch und startet. Was dann passiert ist, es geht ein QR-Code auf, den ich mit dem Handy abfotografieren kann oder beziehungsweise der auf die Aufnahme führt. Ich kann das kurz einmal hier teilen. Man lässt zu, dass auf das Mikro gesprochen wird und dann sagt der Screen, Sprechstunde starten. Und ich würde das jetzt aktivieren, Herr Dr. Garaguzlu, und dann bin ich die Patientin und antworte nur noch auf Sie.
Genau, und das ist tatsächlich so der tägliche Weg, den ich heutzutage mache. Wenn Patienten reinkommen, sind das so die ersten Schritte. Und ich sage dann, warten Sie eine Sekunde, und wenn es dann soweit ist, so wie jetzt, ist meine erste Frage eigentlich, was kann ich für Sie tun?
Ja, hallo Herr Dr. Garaguzlu. Ich komme mit folgendem Problem zu Ihnen. Sie sehen es vielleicht auch schon, ich habe extreme Beine. Ich habe, das ist eine familiäre Veranlagung. Meine Großmutter und meine Mutter haben das auch schon. Bei meiner Mutter wurde auch mal ein Lipödem diagnostiziert. Und ja, das macht mir eigentlich schon Kummer, so seit der Pubertät. Ich glaube, Sie kennen das Krankheitsbild sehr gut. Das sind schwere Beine, Spannungsgefühle, die im Laufe des Tages auch immer schwieriger werden. Also mir fällt es immer schwerer, die dann auch zu tolerieren. Mittlerweile ist schlimmer geworden. In den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, ist es so, dass sich auch so eine Druckempfindlichkeit am Ende des Tages aufbaut und ich dann eigentlich nur noch Lust habe, die Füße hochzulegen. Mal ganz abgesehen von den ästhetischen Problemen, ich passe in keine Hose rein, jeder Socken hinterlässt einen Abdruck. ich wollte einfach mit ihm sprechen, ob ich eventuell für eine OP in Frage komme, ob es andere Behandlungsmethoden kommt, wie Sie das einschätzen.
Gut. Gehen wir erstmal so ein bisschen in die Vergangenheit. Können wir mal darüber reden, ab wann hatten Sie das Gefühl, dass die Beine einfach sich anders entwickelt haben als der Rest des Körpers? Können Sie da so einen Zeitraum einschätzen? War es so in der Pubertät oder wann hatten Sie das Gefühl, dass die Beine immer dicker werden?
Ja, ich würde sagen so ab 12.
Also so mit Beginn der Pubertät. Gut, wie alt sind Sie jetzt?
36.
Wie groß so ungefähr?
1,65.
Und circa wie schwer?
Jetzt ungefähr 70 Kilo.
Okay. Stehen irgendwelche Nebendiagnosen? Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?
Ich nehme die Pille, also zur Verhütung. Nee, sonst weiter eigentlich nichts bisher.
Irgendwelche Operationen schon mal im Leben gehabt?
Nein, nichts.
Ja. Gut, schön. Okay. Versuchen wir so ein bisschen Ihren Alltag nochmal zu erörtern. Machen Sie denn Sport?
Also, ich gehe ins Fitnessstudio auf den Stepper. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch den Eindruck habe, dass jetzt Sport auch wegen des Umfangs der Beine und der Schwere, die sich dadurch ergibt, jetzt für mich nicht so angenehm ist. Wirklich Ackerei. Ja. Und da ist der Stepper gut, weil der das unterstützt. Also das mache ich. So ein-, zweimal die Woche. Manchmal auch nicht.
Ein-, zweimal die Woche. Aber die zweimal die Woche gehen Sie regelmäßig zum Sport?
Ja, wenn nichts anderes ansteht. Also ich würde so sagen, durchschnittlich wahrscheinlich 1,5 Mal.
Okay, gut. Und wie ist das mit der Ernährung? Also haben Sie eine besondere Ernährung oder essen Sie einfach so querbeet, was kommt?
Also ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, dann auch ab 12 angefangen, Diäten zu machen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Das zeigte dann schon auch Wirkungen. Also so am Oberkörper habe ich eigentlich immer auch ganz gut abgenommen, aber es zeigt halt überhaupt keine Wirkung bei den Beinen. Und jetzt, ich würde sagen, seit ich verheiratet bin, so seit 6 Jahren, achte ich nicht mehr so darauf. Das heißt, ich habe keine Diät mehr gemacht. Ich ernähre mich ganz normal, ab und zu mal einen halben Tag fasten. Aber ja.
Gut. Okay. Waren Sie schon mal beim Gefäßchirurgen? Hat er ja schon mal da drauf geguckt?
Nein.
Noch Warum? Nicht. Es wäre ganz sinnvoll, es gibt tatsächlich Trennungen zwischen dem Lipödem, was eine Ansammlung von Fettgewebe ist, oder eine, sagen wir mal, krankhafte Ansammlung von Fettgewebe, zu dem Lymphödem, was eine zunehmende oder übermäßige Wasseransammlung ist. Die würde anders behandelt werden. Das muss man immer trennen. Und es ist wichtig, dass einmal der Gefäßchirurg guckt, ob an den Gefäßen und an den Lymphbahnen alles in Ordnung ist. Also dass es keinen anderen Grund gibt, warum sie diese Schwellung in den Beinen haben. Und beziehungsweise, ob das Lipödem auch wirklich der einzige Grund ist, warum sie das haben. Denn es gibt auch Mischkomponenten, wo Menschen sowohl das eine als auch das andere haben. Und das gehört dann ein bisschen anders behandelt. Da wäre die alleinige Operation zum Beispiel nicht nur ausreichend. Gut, aber wir gucken uns das natürlich an und dann kann ich schon mal eine Prognose geben. Aber zur Komplettierung wäre es sinnvoll, wenn Sie sich einmal beim Gefäßchirurgen vorstellen. Gut, dann gehen Sie mal hinter den Vorhang und machen sich mal unten herum frei. Und die Unterwäsche können Sie bitte aber noch anlassen, dass ich mir einmal die Beine anschauen darf. Also, was man halt sehen kann an den Beinen, ist, dass sie schon einen deutlichen Umfangszuwachs an den Beinen haben, insbesondere an den Oberschenkeln, auch an den Reiterhosen, wie man die so schön nennt. Und was man ganz gut sehen kann, sind sogenannte Wammenbildungen. Wammenbildungen sind keine Zellulite, Wammenbildungen sind tatsächlich ja wie kleine Fettknoten, kann man sagen, die durch die Lipödem entstehen. Was man auch gut feststellen kann, ist, dass sie wenig Wasseransammlung haben und die Fesseln an sich sehr schlank sind. Das beides spricht auch wiederum für ein Lipödem. Ja? Das Lipödem wird eingeteilt in 3 Stadien und Sie hätten jetzt das Stadium 2 und es gibt verschiedene Typen, wo es verschiedene Ausprägungen gibt und Ihr Typ wäre Typ 3, heißt die Oberschenkel, die Hüfte und die Unterschenkel sind mit befallen. Sie dürfen sich wieder so weit anziehen. Dann können wir noch ein bisschen über mögliche Therapiekonzepte sprechen. Die möglichen Therapiekonzepte wären als erstes die Ernährung und der Sport. Das ist ein wichtiger Baustein. Also die Operation alleine ist nicht ausreichend und sicherlich auch nicht die Lösung. Sport ist wichtig. Man muss regelmäßig Sport machen. Am besten Sport, indem man viel Verbrennung leistet. Heißt zum Beispiel auch auf dem Stepper lange Distanzen, also 35 ist besser, 60 Minuten, sodass man auch in die Fettverbrennung kommt. Aber Diät ist auch ein wichtiger Aspekt. Diät heißt in diesem Fall nicht, dass Sie wenig essen sollen, sondern dass Sie Ihre Ernährung umstellen müssen. Ernährungsumstellung bedeutet in dem Maß, dass man tatsächlich auf manche Dinge verzichten sollte. Wir reden da von Sachen, die entzündungsfördernd sind. Entzündungsfördernde Sachen sind Gluten zum Beispiel. Ja, auch wenn Sie keine Glutenunverträglichkeit haben, ist Gluten für Patienten mit Lipödem schlecht. Ja, das heißt, man sollte eine glutenarme bis hin zu glutenfreie Ernährung versuchen anzustreben. Zudem ist Zucker natürlich nicht gut. Zucker ist heutzutage in allen möglichen drin, in allen Fertigprodukten finden Sie Zucker. Und es ist sehr schwierig, auf den Zucker zu verzichten, aber es wäre sehr förderlich. Und da sollte man tatsächlich im Supermarkt versuchen, auf die Zutatenliste zu gucken und einfach überall, wo Zucker drin ist, das erstmal wegzustellen. Ja. Und als letztes Sinnvolles wäre eine fleischarme Diät. Das heißt, auf die Wurst am Morgen bitte unbedingt verzichten und den Sonntagsbraten auch wie einen Sonntagsbraten behandeln. Das heißt, nicht jeden Tag ist Sonntag. Ja, das ist wirklich wichtig, weil letztendlich Fleisch auch ein entzündungsförderndes Nahrungsmittel ist und unser Körper darauf nicht klarkommt, wenn wir das jeden Tag zu uns nehmen. Mit diesen Mitteln werden Sie schon einen deutlichen Erfolg kriegen und der Umfang auch an Ihren Beinen wird zu einem gewissen Maße abnehmen. Aber letztlich muss man sagen, dass es irgendwann zu einer Abflachung des Abnehmens kommt und dann man irgendwie gefühlt nicht weiterkommt. In den Fällen ist dann die Absaugung der Weg, den man gehen sollte, um das Ergebnis, was man sich vielleicht wünscht, zu erreichen. Das wird durchgeführt meistens in zwei Sitzungen. Das heißt, man saugt erst von vorne die Beine ab, die Ober- und Unterschenkel in Ihrem Fall, und dann in einer zweiten Sitzung die Rückseiten. Man saugt nicht zirkulär die Beine ab, weil das danach postoperativ zu großen Schwellungen und Abflussproblemen führen kann. Nach so einer Operation müssen Sie sechs Wochen mindestens noch eine Kompression tragen. Aber ich rede von mindestens. Kompressionstherapie ist grundsätzlich etwas, was bei Lipödem-Patienten notwendig ist. Und auch Lymphdrainage wäre nach so einer Operation sinnvoll. Diese sollte man in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche, ungefähr 45 Minuten lang durchführen, bis die Schwellung aus den Beinen wieder raus ist, die nach so einer Operation entsteht.
Herr Dr. Garagoglu, das heißt im Prinzip, ich muss erst Diät machen und dann würden Sie operieren?
Tatsächlich empfehle ich diese Reihenfolge, denn ich kann zwar Sie operieren, aber die Ernährungsumstellung ist die viel schwierigere Maßnahme. Und es ist viel schwieriger, im Nachhinein das hinzubekommen und damit das Ergebnis, was ich Ihnen gebe, auch zu halten, als im Vorfeld die Ernährung im Griff zu haben, denn das braucht Disziplin, bin ich ganz ehrlich. Und die Operationen können wir immer durchführen, aber meine Ergebnisse behalten Sie nur dann, wenn Sie nachher auch diszipliniert sind. Anders ist die Liposuktion keine Lösung. Ich sage es immer meinem Patienten auf die gleiche Art und Weise. Wenn die Liposuktion die Lösung wäre für Fettleibigkeit, würden alle reichen Menschen schlank sein. Aber das sind sie nicht. Also scheint es nicht die Lösung zu sein. Ja? Dementsprechend ist Disziplin und Ernährung der Schlüssel, um die Ergebnisse, die ich mache, auch langfristig zu behalten. Ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld und eine Operation, die tatsächlich sinnlos wäre.
Und was ist jetzt genau der nächste Schritt dann für mich?
Naja, als erstes auf jeden Fall einmal zum Gefäßchirurgen, um abzuklären, dass da nichts anderes noch ist, im Sinne eines Lymphödems oder irgendwelchen Venenerkrankungen. Das wäre definitiv sinnvoll. Und letztlich die Ernährungsumstellung im Sinne von glutenarmer bis glutenfreier Ernährung, fleischarme Ernährung und im besten Fall auch Zucker, arm bis frei, wenn es geht. Aber das bedarf Disziplin. Und da ist ganz wichtig, mein Tipp wäre, machen Sie es in Schritten. Nicht alles auf einmal. Fangen Sie mit einem Produkt an, sagen Sie so, ich cancel das Gluten aus meinem Essen. Und wenn Sie das durchgesetzt haben, gehen Sie zum nächsten. und denken Sie darüber nach, Fleisch zu reduzieren. Versuchen Sie Ihren Lebenspartner damit einzubinden, denn es ist immer schwierig, wenn man für sich alleine kochen möchte und der andere Lebenspartner was ganz anderes isst. Zu zweit geht's leichter als alleine. Es ist der schwere Weg, aber wenn Sie das geschafft haben, werden Sie sich körperlich besser fühlen. Und vor allem werden Sie sowieso Gewicht nochmal reduzieren, was das Volumen, was wir absaugen, nochmal reduziert, was für Sie besser ist. Und letztlich ist es der Schlüssel zum Erfolg langfristig.
Und wann werde ich dann bei Ihnen wieder vorstellen? Weil ich muss also ehrlicherweise sagen, dass ich mir natürlich erhofft hatte, dass das jetzt alles irgendwie schneller geht. Wann muss ich bei Ihnen dann wieder vorstellig werden?
Meine Empfehlung in dem Fall wäre, setzen Sie sich ein Ziel von 6 Monaten. Wir sehen uns in 6 Monaten wieder. Und bis dahin versuchen Sie diese Dinge, die ich Ihnen gesagt habe, umzusetzen. Und wenn Sie es dann geschafft haben, dann besprechen wir, wie wir jetzt das, was noch an Fettpolster geblieben ist, durch eine Operation gegebenenfalls verbessern können.
Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg.
Ich habe mich sehr gefreut.
Danke, Herr Dr. Garagoslu. Wir drücken jetzt auf Stopp und Aufzeichnung beenden. Das war jetzt natürlich auch, das haben wir vorher ein bisschen abgesprochen, auch ein sehr umfangreiches Gespräch. Die Arzt-Patienten-Gespräche sind sehr häufig sehr viel kürzer. Das ist ein umfangreicher Eingriff und dementsprechend hat Herr Dr. Garagoslu längere Gesprächsreihen als andere Ärzte. Wir haben ja Ärzte in ganz verschiedenen Fachrichtungen, die das Produkt nutzen und manchmal sind es 2-3 Minuten, ne? Das weiß jeder, der in der Praxis ist. Genau. So, was jetzt passiert ist, er verarbeitet jetzt hier gerade 12 Minuten. Ich habe jetzt hier einen Hinweis bekommen, dass zwischendurch die Internetverbindung unterbrochen war und jetzt erstellt er die Notizen. Notizen werden erstellt. Der Vorteil ist, dass diese Notizen hinterher bearbeitbar sind. Also jetzt haben wir hier schon innerhalb von Sekunden sozusagen das Ergebnis. Wir können da einmal durchgehen. Ich weiß nicht, ob das gut sichtbar für Sie ist, sonst versuche ich nochmal rein zu zoomen. Sekunde.
Also ich muss meine Brille aufsetzen. Also erstmal ganz kurz, Hut ab. Sie können das super schauspielern. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe sehr gespannt zugehört, habe viele spannende Gedanken gehabt, die aber gerne in ganz andere Richtung gehen. Aber es war sehr interessant.
Das ist aber eine spannende Gesprächsrunde von dir. Also ja, tatsächlich sehen meine Gespräche so aus.
Ja, super. Also es geht mal wieder um Lebensstil-Themen, aber das ist ja jetzt nicht heute unser Thema. Aber ich finde es fantastisch gut und finde es richtig, wie Sie es gemacht haben und auch, wie Sie da mit Ihren Patienten sprechen. Ja.
Ich würde jetzt gerne kurz vorher einmal erklären, dass der Verlauf dieses Gesprächs, den hat ja Dr. Garagoslu jetzt relativ strukturiert gemacht. Manchmal sind diese Gespräche ja auch extrem chaotisch. Ne? Der Patient springt in den Themen, auch der Arzt möchte manchmal ein Thema vorne reinbringen, was in der Dokumentation da nicht hingehört. Das erkennt die KI alles. Das heißt, man kann ein Template kreieren, das kann terminartenspezifisch sein, das kann nach dem Gusto des Arztes ausgestaltet werden. Wie möchte er seine Dokumentation machen? Wir wissen von unseren Partnerärztinnen, dass sie sehr gerne da ihre eigene Struktur machen. Über die Headlines, die man da setzt, erkennt die KI, welcher Gesprächsteil wo reingehört. Und jetzt haben wir hier einmal die Notizen, wie sie automatisiert generiert wurden. Wir haben hier Patientenbeschwerde und Anamnese, Symptome, schwere Beine, Spannungsgefühle, Druckempfindlichkeit und so weiter. Beginn seit der Pubertät, ab circa 12 Jahren. Familienanamnese, Großmutter und Mutter haben ähnliche Symptome, Mutter wurde mit Lipödem diagnostiziert, Medikation, nur die Pille zur Verhütung, allgemeine Informationen, ne? Und dann kommt, was ich erzählt hatte über mich selbst, dann kommen die körperliche Untersuchung, die hatte der Herr Dr. Garagoslu, und das muss natürlich gemacht werden, ja, verbalisiert, ne? Deutlicher Umfangszuwachs an den Beinen, besonders an den Oberschenkeln, Vorhandensein von Wammenbildung, Fettknoten, wenig Wasseransammlung, schlanke Fesseln, Stadium 2 des Lipödems, Typ 3 des Lipödems, Oberschenkel, Hüfte und Unterschenkel betroffen. Ne? Super präzise, so wie wir es auch gemacht haben. Wir müssen jetzt einmal sagen, dass wir zwar abgesprochen haben, dass wir über ein Lipödem reden, aber nicht, also wir haben jetzt nicht vorher einstudiert, was ich sage, was ich erzähle. Das war spontan, wir hatten gar keine Zeit dazu. So, und dann kommt hier nochmal die Diagnose einzeln aufgeführt, ne? Dann kommt der Behandlungsplan, Ernährung, Sport, Operation in 2 Sitzungen, postoperative Maßnahmen mindestens 6 Wochen. Da hat die KI auch verstanden, dass er sich versprochen hat und hat das gleich korrigiert. Das habe ich auch so noch nicht gesehen, aber toll, dass sie das kann. Weitere Schritte, Empfehlung, Vorstellung beim Gefäßchirurgen zur Abklärung, schrittweise Ernährungsumstellung, Lebenspartner in Ernährungsumstellung einbinden und dann Follow-up wieder Vorstellung in 6 Monaten.
Da muss man sagen, das ist, finde ich, nach wie vor eine perfekte Dokumentation. Ein Gespräch, was ja über 12 Minuten gedauert hat, wenn man das selber runtertippen wollen würde. Wie lange würde das dauern? Man hätte es nicht ansatzweise so schön dokumentiert. Und das mit einem Klick in ein paar Sekunden. Das ist für mich nach wie vor der absolute Gamechanger. In meiner Gesprächsführung vor allem.
Okay, das heißt, Sie haben vorher kürzer dokumentiert?
Kurz bis gar nicht, wenn man meine Frau fragt. Also ich bin natürlich Chirurg und wir Chirurgen sind natürlich dokumentationsfaul. Das ist ja durch alle Branchen der Medizin bekannt. Wir operieren lieber, wir dokumentieren nicht gern. Wer das nicht macht, der ist kein echter Chirurg, heißt es immer. Und tatsächlich ist es so, man möchte sich auf seinen Patienten konzentrieren, man möchte natürlich auch sich seinen Patienten wirklich voll widmen. Und ich habe aber nur eine begrenzte Zeit und ich muss natürlich dann irgendwie gucken, wo setze ich meine Zeit lieber ein. Und tatsächlich, allein schon aus dem Bauch heraus, setze ich lieber für den Patienten ein, weil ich keine Lust auf Dokumentation habe. Ja. Und der Fakt, dass ich jetzt einfach dokumentiere, während ich rede, aber ohne, dass ich es selber machen muss, ist natürlich eine enorme Arbeitsersparnis, auch eine Zeitersparnis, aber auch grundsätzlich eine Verbesserung der Dokumentation, weil ich die vorher nicht so strikt geführt hätte. Vorher hätte es ein Dokument gegeben, da hätte drin gestanden, Lipidem seit 12, Beine stark, Typ 3, Stadium 2, Diät, Wiedervorstellung 6 Monate. Das wär's.
Sie machen das ja schon längere Zeit so. Haben Sie das Gefühl, dass wenn jetzt Patienten wiederkehren, dass es auch Ihnen selbst hilft, das dann wieder so zu lesen? Also sozusagen, dass auch dieses Wiedererinnern ja zugenommen hat? Oder was ist so Ihre Erfahrung?
Ja, also jetzt grundsätzlich, ich glaube, das wird sehr vielen Menschen sehr viel helfen. Mhm. Ich vielleicht durch meine chaotische Dokumentation habe ich ein sehr gutes Gedächtnis entwickelt und kann mir vieles tatsächlich merken, aber auch nicht alles. Und das ist mir auch mal aufgefallen. Ich habe schlecht dokumentiert. Patienten haben dann, wir haben uns wieder gesehen, dann haben die was gesagt. Ich habe schnell geguckt, habe ich dokumentiert. Nichts dokumentiert und es fällt mir nicht gerade ein. Und dann wurschtelte man sich so ein bisschen darum herum, bis es dann entweder einen wieder einfiel oder der Patient es irgendwie auch ausgesprochen hat. Also ja, auf jeden Fall. Insbesondere wenn es komplexe Sachen sind, wo es nicht nur um ein Themengebiet geht. Es gibt manchmal auch Patienten, die über mehrere Themengebiete mit mir reden und dann schweift man wirklich ab, dann springt man, ich sag mal, von Ästlein auf Stöcklein und dann wird es ganz schwierig, sich zu erinnern, worüber haben wir überhaupt alles geredet und was will sie jetzt überhaupt und worauf spielt sie an. Und dafür ist es perfekt, das heißt, die AI kann sogar differenzieren, dass wenn man über verschiedene Dinge redet, dass sie das wirklich dann jeweils dem Einzelnen zuordnet. Das finde ich immer wieder beeindruckend.
Also den jeweiligen Indikation zuordnet?
Richtig.
Oder? Okay.
Also dann nehmen wir mal zum Beispiel in meiner Welt, dann kommt eine Patientin, zum Beispiel wie Sie jetzt mit dem Lipödem, und ganz am Ende kommen die auf einmal ums Eck und sagen, ja super, Herr Doktor, aber ich wollte noch mal über Botox mit Ihnen reden. Wie ist denn das? Und dann schweift man auf Botox ab. So, und dann redet man über Botox und dann wird tatsächlich die AI, springt dann wieder zurück, sagt dann, also dann sieht man später in der Dokumentation, Patientin redet noch über Krähenfüße oder Zornesfalte und dann steht unten Preis für Botox-Behandlung pro Sitzung so und so viel. Also die nimmt das tatsächlich alles nochmal wahr und fügt es dazu, obwohl es ja ganz am Ende zur Konversation nochmal so einen völligen Themenwechsel dann gab. Ne?
Sie filtern auch systematisch Smalltalk aus. Ne? Es werden nur medizinisch relevante Inhalte, also wenn wir jetzt uns eine halbe Stunde über den Sommerurlaub unterhalten hätten oder über das Wetter, das würde nicht dokumentiert werden.
Okay. Und für welche Fachgebiete, Frau Stüppeler, ist der AI Assistant verfügbar?
Er ist für alle Fachgebiete verfügbar, außer für Psychologie und Psychiatrie, weil da einfach, das wissen Sie selber als Neurologin am besten, andere Symptomlagen, die wesentlich komplexer sind, zum Beispiel Tonalität, Stimmhöhe und so der Gesamteindruck des Patienten eine größere Rolle spielen. Und dafür würden wir sie momentan nicht empfehlen. Ja. Aber alles, was rein physisch ist, möchte ich sagen, ist sehr gut abdeckbar damit.
Mhm. Herr Ragara-Gutzlu, gibt es noch einen Vorteil aus ärztlicher Sicht? Also wir kommen gleich auf die Vorteile für Ihre Mitarbeiter und auch natürlich die Vorteile für die Patienten von diesem Tool. Gibt es noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben aus ärztlicher Sicht, wo Sie sagen, das ist wirklich für mich wirklich ein unfassbar wichtiger Vorteil, den Sie noch nicht genannt haben?
Also tatsächlich, das für mich persönlich, wo ich den AI Assistant auch nutze, ist nicht nur in der ganz normalen Erstberatung, sondern auch in den Kontrollterminen. Klar, das ist logisch, aber ich persönlich empfinde als Chirurg insbesondere ihn sehr schön bei der Aufklärung. Aufklärung von Patienten ist etwas, was für uns Chirurgen heutzutage einer der höchsten Stellenwerte hat, weil wir verpflichtet sind, gut aufzuklären, logisch. Das tun wir eigentlich in der Regel auch. Aber die Dokumentation der Aufklärung ist eigentlich auch ein großer Aspekt, der uns auch letztlich absichert. Und jetzt kann ich natürlich in meinem Dokumentationsbogen ganz viel rumkritzeln und tun und lassen. Aber am Ende kann es sein, dass mein Patient irgendwann sagt, ja, das hat der Doktor mir nie so erzählt. Ich wusste nie, dass ich danach Narben haben werde. Ja. Wahrscheinlich habe ich es ihm erzählt. Er hat es vielleicht nicht verstanden, das kann ich ja nicht wissen. Aber letztlich fehlt da die Dokumentation. Und ich nutze den AI Assistant tatsächlich auch, wenn ich Aufklärungsgespräche mache. Und schreibt dann am Ende darüber Aufklärungsprotokoll. Und dann hat man tatsächlich eine solche, so eine gleiche Notiz wie die wir jetzt hier sehen. Und hat damit verschriftlicht nicht nur, dass man das gemacht hat, sondern worüber man tatsächlich geredet hat während dieser Aufklärung. Was ich finde, eine nochmal doppelte Sicherheit gibt für den Fall, dass ein Patient später quasi da zum Beispiel klagen würde oder aber auch irgendwie sagt, darüber hätten wir nie geredet. Dann kann man sagen, so, hier, bitteschön, da, das Datum der Dokumentation. Und ich persönlich empfinde das als eine große Erleichterung, weil das ist etwas, was kein Arzt macht. Keiner dokumentiert seine Aufklärung, weil die Aufklärung selber das Dokument ist.
Ja, klar.
Aber das Gespräch, was man zur Aufklärung führt, wird nie dokumentiert, noch zusätzlich.
Ja, ja. Oder vielleicht mit einem Satz in der Akte oder so, ne? In der Vergangenheit, so nach Motto, ich habe die Aufklärung gemacht, aber das ist natürlich ein unfassbarer, wichtiger Vorteil. Ja, spannend. Wie sieht's mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Praxis aus? Was sagen die dazu? Die haben ja sicherlich auch eine Veränderung bemerkt seitdem.
Ja. Also ich arbeite ja mit meiner Frau zusammen und meine Frau ist von Haus aus sehr strukturiert, sehr dokumentationsfreudig. Sie liebt das Papier. Also sie dokumentiert vorbildlich, das muss man sagen. Ist in ihrem Blut. War nie in meinem. Und bislang war es natürlich so, die Mitarbeiter sehen dann die Dokumentation von meiner Frau, da steht dann alles drin. Ja, Patientin will das, wenn sie das will, kriegt sie das, wenn sie das will, dann kostet so und so viel oder wie auch immer. Bei mir standen halt 3 Staccato-Wörter. Problem war immer dann, wenn die Patienten angerufen haben und gesagt haben, ja, ich war bei Herrn Doktor und wir haben ja darüber geredet und ich hätte jetzt gern einen Termin für Folgendes. Dann haben die in der Akte geguckt, in unsere digitale Akte. Und ja, da standen halt nur diese 3 Staccato-Sätze und da konnten sie natürlich sich keinen Reim draus machen. Letztlich mussten sie dann zu mir kommen und mussten dann fragen, was war dann? Ich konnte aus meinen 3 Staccato-Wörtern in der Regel irgendwie doch noch was zaubern. War aber für die immer ganz blöd. Und dann kam auf einmal der Tag dieses AI-Assistant und dann ging unsere eine Helferin vorne am Empfang am Ende des Abends zu meiner Frau und sagte, sag mal, Maria, hast du die Dokumentation bei Pfaffer gesehen? Der dokumentiert jetzt, also das ist ja besser als bei dir. Und meine Frau, das ist nicht er, das ist gelogen, das ist der AI Assistant, das ist doch Betrug. Ja, tatsächlich führt das jetzt dazu, dass meine Dokumentation besser ist, auch wenn sie es nicht gern hört. Für die Schwestern vorne ist halt toll, weil die wirklich meine Gespräche dann jederzeit auch nachvollziehen können. Es ist digital und damit ist es auch leserlich, denn ja, wenn man auf Karte schreibt, kennt das jeder. Die Ärzteschrift ist jetzt nicht bekannt dafür, gut leserlich zu sein. Also das hat auch nochmal einen Vorteil. Heißt, es ist einfach digital abrufbar und es ist halt verfügbar und leserlich. Also das hat in jeglicher Hinsicht auch für meine Angestellten es leichter gemacht, nachzuvollziehen, was ich mit meinem Patienten besprochen habe.
Sehr schön. Und Ihre Frau konnten Sie mittlerweile auch überzeugen?
Also sie benutzt ihn jetzt mehr und mehr tatsächlich, doch. Sie benutzt ihn mehr und mehr. Das ja. Sie sagt natürlich, es ist erstmal eine Umgewöhnung, weil natürlich dokumentiert, da ist es dann vielleicht anders, als man selber es dokumentiert hätte. Gut, wenn man so wie ich von Null kommt, ist alles toll, weil Null ist Null. Mhm. Wenn man natürlich eine gewisse Dokumentation von sich aus gewöhnt ist, muss man vielleicht das erstmal umstrukturieren, aber ich denke, das ist eine Gewöhnungssache. Am Ende ist es trotzdem so, dass der AI Assistant halt wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, ausführlich dokumentiert und selbst meine Frau in dieser Ausführlichkeit bislang nicht dokumentiert hat, was sie auch eingesehen hat, dass es ja tatsächlich so ist. Also ja, sie benutzt sie mehr und mehr.
Okay. Lassen Sie uns jetzt mal zu dem Thema der Patienten kommen. Was haben die Patienten davon? Und die können nämlich auch Teile davon mit nach Hause bekommen. Wie funktioniert das? Machen Sie das? Und vielleicht können Sie sich da gegenseitig ergänzen zu diesem Thema.
Soll ich einsteigen, Herr Dr. Gausu? Ja. Also erstmal ist noch wichtig zu erwähnen, dass diese Dokumentation, ich zeige das mal hier kurz am Screen, jederzeit modifizierbar ist. Ne? Also ich habe jetzt hier was rausgelöscht, ich kann was dazu schreiben. Das ist ein frei editierbarer Text. Das ist insofern wichtig, als dass der Arzt ja die Verantwortung für die Dokumentation trägt und einmal noch drüber lesen sollte oder drüber gucken sollte, ob alles korrekt erfasst ist, bevor er das abspeichert. Ne? Dann kann er es hier oben in die Dokumentation einlegen. Ne? Er bestätigt nochmal, dass diese Notizen gespeichert werden sollen. So, und jetzt kann man, wenn man wieder in die Patientenakte geht, den Terminbericht teilen. Und das machen wir momentan über unsere Messenger-Funktion. Da wird E-Mail und andere Formate folgen, die datensicher sind. Man kann alles auswählen. Ne? Das heißt, der Patient bekommt den kompletten Überblick. Oder man wählt zum Beispiel nur den Behandlungsplan aus, was auch wieder den Arztalltag entlastet, weil der Patient dann eben die Anweisung einmal schriftlich hat. Wir sind ja eine Arzt-Patienten-Plattform, das heißt, wir wollen die Kommunikation eigentlich auf beiden Seiten stärken. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der auch Patient Empowerment und Patient Involvement mit nach vorne bringt, dem Patienten im Prinzip die gleichen Zugang zu den Akteneinträgen zu geben wie dem Arzt, dass es Ausnahmesituationen geben kann, wo einzelne Teile nicht geteilt werden sollen oder wollen. Das ist fair, deswegen haben wir das so angelegt, dass das pro Chapter sozusagen teilbar ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung. Das führt mich auch zurück zu dem, Herr Dr. Garagoso, was Sie vorhin angesprochen haben. Zum Beispiel die Aufklärung ist auch so teilbar hinterher. Ne? Das ist noch keine unterschriebenes Format dann, aber man kann sich darauf nochmal berufen, man kann auch im Zweifel nochmal zeigen, dass man das rausgesendet hat. Also wir können da rechtlich, muss das jeder Arzt für sich bewerten, wie er das handhaben will, aber das ist eine Funktionalität, die dann da auch gut zum Tragen kommt.
Nutzen Sie das?
Ja, tatsächlich. Also es ist ja gar nicht selten, dass Patienten zum Beispiel auch von uns Berichte haben möchten, also zu uns kommen, um eine Zweitmeinung einzuholen oder zu uns kommen, weil sie einen Schadensfall haben und einen Bericht brauchen oder für die Krankenkassen einen Bericht brauchen. Und da ist es natürlich auch eine enorme Arbeitserleichterung. Heute hatte ich wieder so einen Fall, eine Patientin auswärts operiert und kam rein und da ging es darum, dass ich eine Zweitmeinung mache und auch letztlich einen Befundbericht mache. Und damit habe ich dann natürlich schon einen wunderbar groben Rahmen, an den ich mich dann vielleicht noch ein bisschen langhangel und das, sagen wir mal, vom Layout meines Briefes vielleicht so einfüge, wie ich es gern hätte. Aber es ist immer noch eine enorme Arbeitsersparnis und vor allem die Patienten kriegen am gleichen Tag das mit. Also das, ich sitze dann vielleicht noch 5 Minuten, modifiziere das so um und dann kann ich es im gleichen Atemzug per E-Mail, bei uns wird es dann per E-Mail geschickt über unser normales Patientensystem. Das ist dann verschlüsselt und dann hat der Patient es da. Und wenn man sich das überlegt, wie es sonst ist, da wartet er Wochen und Monate auf solche Berichte. Das ist natürlich für den Patienten dann auch ein Benefit, weil er einfach viel schneller an diese Dokumentation kommt, weil die Dokumentation sofort verfügbar ist.
Mhm. Absolut einsehbar. Also kann ich nur unterstreichen, auch besonders, dass die Patienten da Einblick bekommen und dass man das aber auch unterteilen kann, ne? Weil nicht immer alle Dinge sind verständlich und aber so eine Behandlungszusammenfassung oder die nächsten Schritte, die Next Steps sind natürlich für jeden Patienten wichtig, weil die viele ja durchaus immer vergessen, was überhaupt in der Sprechstunde gesagt wurde. Und wenn derjenige gleich mit etwas rausgehen kann, ist das wunderbar und natürlich auch begrüßenswert, wenn die Kolleginnen und Kollegen das auch aktiv immer mehr anbieten, dass die Leute oder die Patientinnen und Patienten mit sozusagen einer weiteren Planung den nächsten Steps die Arztpraxis verlassen können. Ja. Es klang jetzt schon so ein bisschen an. Wir haben gemerkt, ne, Sie sind ein anderer Arzttypus als jetzt Ihre Frau. Die einen dokumentieren mehr, die anderen weniger. Mir haben schon welche erzählt, ach, ich brauche das, so ein Stift und einen Zettel von mir. Ne? Das ist natürlich vielleicht auch eine Generationsfrage. Da spielen viele Dinge mit rein. Es gibt sicherlich auch Einwände, wie es immer bei allen Dingen gibt, die auf den Markt kommen und die neu sind. Und da möchte ich auch einmal drüber sprechen. Frau Stipula, Sie haben gesagt, dass von den Patienten immer Sie bislang sehr positive Rückmeldungen bekommen haben. Wie bereiten Sie Ihre Patienten darauf vor, dass sozusagen der AI-Assistant mithört, also sozusagen mit aufnimmt? Gab es da schon mal Kritik oder Unsicherheit oder sagten die Patienten, oh Gott, was ist denn da mit meinen Daten oder wohin gehen die? Was ist da so, sind da so ihre Erfahrungen?
Also ich habe den AI Assistant ja schon über 200 Mal, oder ich glaube mittlerweile schon mehr wie 200 Mal benutzt.
Ja.
Wir weisen die Patienten darauf hin im Behandlungsvertrag. Das ist das erste Mal, dass sie dann schon das lesen können.
Ja.
Letztlich, aber wenn die reinkommen, erkläre ich ihnen das nochmal, dass ich halt eine AI-Dokumentation durchführe, das quasi aufgenommen wird, aber dass die Daten natürlich sensibel behandelt werden, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Ja. Und tatsächlich muss ich sagen, alle Patienten fanden es bisher toll. Ich hatte auch keinen einzigen, der gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Mhm. Und ich habe auch ganz häufig schon Patienten das danach mal gezeigt, also mein Bildschirm gedreht und gesagt, guck mal hier, das ist deine Dokumentation. Und die fanden das natürlich super verblüffend und fanden es aber gut. Also sie freuten sich tatsächlich über eine gute Dokumentation. Also das ist etwas, was für auch Patienten ein Anliegen ist, dass wir Ärzte gut dokumentieren. Ja, und tatsächlich war kein Patient dabei, der gesagt hat, möchte ich nicht. Und es war auch kein Patient dabei, der nicht verblüfft war, nachdem ich ihm das gezeigt habe und gesagt habe, Mensch, das ist aber eine tolle Sache. Ja, weil sie natürlich wahrscheinlich auch durch ihre sonstigen Arztkontakte das ganz anders kennen. Ja, und dementsprechend, glaube ich, ist von Patientenseite die Resonanz sehr positiv, weil für Patienten hat es eigentlich den Vorteil, dass es eine solide und auch vollständige Dokumentation auch ihres Gespräches gibt. Und das ist ja auch begrüßenswert.
Mhm. Eins meiner, also kann ich nur unterstützen, obwohl auch eins meiner ersten Gedanken oder auch von anderen, da habe ich schon gehört, dass sie dachten, ist dann der Patient wirklich so offen und erzählt er dann alles? Oder hält er Themen zurück? Haben Sie den Eindruck, dass das der Fall ist?
Bei mir zumindest nicht. Also nein, bei mir überhaupt nicht. Also das Gefühl hätte ich nicht. Natürlich, ich glaube, es gibt sicherlich jetzt nochmal spezielle Fächer, wo das vielleicht anders sein könnte. Ja. Da kommen wir jetzt in die Fächer irgendwie bei Psychologie, Psychiatrie und Co. Das kann ich nicht einschätzen, wo es auch nochmal um andere Lebensumstände geht und wo man vielleicht ganz, ganz schwierige private Dinge erzählen möchte. Bei mir ist es so, die Patienten haben einen Leidensdruck, ja, auch einer, der ihnen manchmal seelisch betrifft. Ich hatte auch Patienten, die schon weinen mussten, einfach, also nicht wegen dem AI-Assistenten, sondern wegen ihrer Situation, aber die haben sich nicht daran gestört. Und ich glaube auch, dass tatsächlich der Fakt, dass da gerade ein AI mithört und das dokumentiert wird, das blenden die meisten Patienten, wenn man sich als Arzt wiederum im Gespräch voll und ganz auf den Patienten konzentriert und wirklich eine empathische und gute Gesprächsführung dadurch ermöglicht, weil man sich nicht ständig abgelenkt auf den Notizblock oder auf den Rechner konzentrieren muss, ist es für die Patienten, glaube ich, trotzdem ein schöneres Gespräch und ein tolleres Erlebnis, weil ich völlig losgelöst bin und mich eigentlich nur auf den Patienten konzentrieren kann, so wie wir es auch gerade eben gesehen haben. Ich war ja wirklich nur im Gespräch fokussiert auf Frau Cipulla in diesem Fall. Und ich glaube, für den Patienten ist es am Ende ein tolleres und besseres Erlebnis. Und der Fakt, dass jetzt die Dokumentation über eine AI stattfindet, scheint, also zumindest bei meinen Patienten, nicht wirklich Berührungspunkte, negative Aspekte zu assoziieren.
Ja, sehr schön. Was ich noch gerne betonen möchte, und das finde ich ein gutes Verhalten oder eine gute Bewegung, und zwar die Transparenz, die Sie mit den Patienten herstellen. Also, dass Sie wirklich sagen, gucken Sie mal mit ihr auf den Bildschirm und dass wir Sie beteiligen an dieser Innovation, an diesen Veränderungen. Das habe ich in ähnlichen Themen auch schon gemacht, bei so Symptomcheckern, dass ich das mit den Patienten zusammen gemacht habe und gesagt habe, wissen Sie, auch ich weiß jetzt nicht alles, lassen Sie uns mal zusammen gucken. Und dass man sozusagen sich gemeinsam auf diese Reise begibt, diese Innovation mit die Arztpatientenbeziehung, also die Technologie mit einzubeziehen, weil das ist es ja. Wir werden immer mehr in unsere Arztpatientenbeziehung Technologie mit hineinnehmen und das nicht so als drittes Etwas da stehen zu haben, sondern darüber ja ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich sehr schön und das wollte ich nochmal unterstützen und nochmal hervorheben hier ganz konkret, ja. Gibt es noch einen Einwand, den ich vergessen habe, Frau Cipulla? Fällt Ihnen noch was ein oder gibt es irgendwas, was Sie gehört haben zum Thema vielleicht Datensicherheit?
Ich kann vielleicht nur noch ergänzen, dass die Daten natürlich Ende zu Ende verschlüsselt sind. Der Arzt ist der Datenverantwortliche für die Daten. Die liegen bei ihm in seiner Software, in seinem Datensilo drin. Sie werden, die Technologie hat sozusagen zwei Schritte. Das erste ist diese Text-to-Speech-Technologie, die anonymisiert die Daten bereits. Dann wird es in die AI reingegeben. Dort wird über intelligentes Prompt Engineering diese Dokumentation erstellt und die Dokumentation fließt wieder in die Patientenakte. Also es gibt da kein Datenloch, wo Patienten, so wie sie es im gesamten Gesundheitssektor nicht müssen, sich Gedanken machen müssten, dass da was liegen könnte oder ein Problem auftaucht. Genau. Und wir klären unsere Ärzte darüber auf. Wir sind uns dessen gewahr. Ich muss aber Herrn Dr. Garagosoglu da zustimmen. Bisher aus der Praxis haben wir nichts Negatives gehört. Ne? Super. Wenn wir es jetzt weiter ausrollen, bisher war das ja ein Beta-Test, an dem Herr Dr. Garagosoglu teilgenommen hat. Wir rollen es ja dann jetzt heute mit Launch auch des Videocasts breit aus in die Nutzung. Dann werden diese Themen uns sicherlich auch beschäftigen und wir stehen da Ärztinnen und Ärzte beiseite, um Argumentationslinien zu finden, um das auch gut zu kommunizieren, wie datensicher das ist. Und dann schauen wir mal, wie die Patienten reagieren.
Jetzt ist natürlich nicht jeder Arzt oder jede Ärztin bei Yamida oder ist auf dieser Plattform aktiv. Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte das unbedingt haben, ich finde das total interessant, wie kann ich dieses Tool nutzen? Muss ich sozusagen wirklich alles bei Yamida haben oder was gibt es da für Lösungen?
Also insgesamt im Prinzip drei. Das eine ist, dass wir es in unserer Software in der Dokumentation oder Patientenakte, die hinter den jeweiligen Terminen liegt, im Patientendatenstamm enablen und anstellen. Das passiert auch mit dem heutigen Tage für alle Ärzte, die Yamida nutzen und den Kalender nutzen. Alle anderen können es testen über eine sogenannte Standalone-Version, die wir gelauncht haben. Die können wir vielleicht unten verlinken. Das heißt, da kann jeder sich mit seiner E-Mail-Adresse registrieren und ein bisschen mit dem Tool rumspielen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und der dritte Weg ist dann, dass wir die Lösung auch als White-Label-Solution anbieten für PVS-Systeme. Yameda hat ja unter anderem eine Online-Videosprechstunde, die wir auch White-Label als Vollintegration in Praxisverwaltungssystemen und Praxissoftware anbieten. Und genau den gleichen Weg werden wir auch gehen für diesen AI-Assistant. Der gehört natürlich im Idealfall in die Patientenakte, das wissen wir. Und da sind wir im Gespräch.
Sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Was ist denn jetzt so die weitere Vision von Yameda, sagen wir mal so in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Wohin wollen Sie sich weiterentwickeln? Das ist ja schon hier ein unfassbar großer und wichtiger Schritt, finde ich, gewesen. Aber wohin geht die Reise?
Also wir konzentrieren uns bei Yameda ganz auf Kommunikation zwischen Arzt und Patient in jedweder Hinsicht und werden da die Feature-Palette weiter ausrollen. Das ist die erste KI-Lösung. Es gibt vermutlich weitere, die kommen werden. Wir haben den Ansatz, auf dieser Ebene zu bleiben. Das heißt nicht ein eigenes PVS-System in Deutschland zu launchen, sondern weiter als Kommunikationsplattform zu agieren. Und integrieren mit anderen Lösungen stark, bieten unsere Lösungen als White-Label-Solutions an. Eine Integration, die wir gerade gelauncht haben, ist zum Beispiel die mit der Zahnarztsoftware Charlie. Das heißt, der Arzt kann mit seinem Primärkalender in Charlie arbeiten und trotzdem Marketing, Kommunikation, Dokumentation über Yameda steuern, wenn er das denn wünscht. Die Idee ist so ein bisschen, dem Arzt dabei zu unterstützen, sich sein persönliches digitales Setup zu schaffen. Das heißt, wir bieten uns an als Additional Layer oder als Komplettlösung und der Arzt, je nach seinen Bedürfnissen, je nachdem, wie sein System aufgesetzt ist, integriert uns so, wie er das möchte. Das ist die Vision und so glauben wir, dass wir den größten Mehrwert stiften für unsere Kundinnen und Kunden.
Vielen Dank. Das klingt sehr spannend. Und Herr Garaguzlo, was ist Ihnen noch wichtig zu sagen zu diesen Themen, die wir jetzt hier angesprochen haben, zu dem AI-Assistant? Gibt es noch eine Idee oder einen Impuls, den Sie den Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben würden wollen oder auch den Patientinnen und Patienten, obwohl das hier natürlich eher mehr von den Kollegen gehört wird, die wir hier natürlich auch damit erreichen wollen, um aufzuklären und natürlich vielleicht auch Ängste zu nehmen bezüglich der AI?
Na gut. Jetzt, ich persönlich bin ja dadurch, dass wir eine sehr digitale Praxis führen, grundsätzlich dem offen. Und hatte nie Bedenken diesbezüglich. Ich habe tatsächlich auch Ärztinnen und Ärzte, die bei mir Patienten sind. Also es ist jetzt auch schon vorgekommen, dass ich also eine Ärztin oder einen Arzt zum Gespräch hatte und ich den AI Assistant probiert oder benutzt habe. Und den Kollegen gesagt habe, ich werde die Dokumentation jetzt machen und dann gucken wir sie uns danach mal zusammen an. Und das waren alles mögliche. Internisten, Radiologen, Neurologen, Chirurgen, also querbeet allen. Und kein einziger war dabei, der nicht gesagt hat, was ist das, ich möchte es auch.
Ja? Super.
Ich glaube nämlich, dass unsere Zeit letztlich einer der kostbarsten Güter ist, die wir haben.
Absolut.
Sowohl bei der Arbeit als auch im Privaten. Keiner hat wirklich Lust, nach der Sprechstunde noch Stunden zu sitzen und Dokumentationsarbeit nachzuholen. Wir wissen aber alle, dass die Dokumentation heutzutage viel, viel komplexer geworden ist als vor 20 Jahren, wo man einfach irgendeinen Zettel da hat unterschreiben lassen und gesagt hat, ciao. Und damit hat die Dokumentation ein Großteil unserer Zeit beansprucht, mehr und mehr. Und zuletzt war das wirklich einer der Dinge, die mich am meisten an meiner Arbeit gestört haben. Einfach diese Last an Dokumentation, die wir jeden Tag durchführen mussten, zusätzlich zu unserer eigentlichen Patientenarbeit. Mhm. Der Grund, warum ich Arzt bin, ist die Arbeit am Patienten. Und ganz sicher nicht das Papier. Ja, und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist der AI-Assistant wirklich ein riesiger Schritt zur Verbesserung auch unserer Lebensqualität als Ärzte, weil wir weniger uns um die Dokumentation kümmern müssen, weil wir weniger Zeit damit verbringen müssen, weil wir schneller auch dann letztlich mit der Arbeit fertig sind. Und das ist so, also meine Sprechstundenzeiten sind dadurch besser geworden. Das heißt nicht, dass ich jetzt noch mehr Patienten mir angucke. Nein, das heißt, dass ich schneller nach Hause komme. Ja, und das ist natürlich viel wert. Und ich glaube, das sollten die Kolleginnen und Kollegen immer auch bedenken. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, probiert es mal wirklich aus und findet mal für euch raus. Und ich glaube, ein Großteil der Kollegen wird danach feststellen, meine Güte, das ist eine so große Erleichterung in meinem Arbeitsalltag. Ich kann versprechen, nach 4-mal benutzen will man es nicht missen. Ich habe es ja schon jetzt mehreren meiner Kollegen empfohlen und die sind auch Beta-Tester geworden. Und ich kriege regelmäßig WhatsApp, in denen Dankessagungen sind, dass ich denen ermöglicht habe, diese AI schon früher zu nutzen, als sie gelauncht ist.
Ja. Vielen, vielen Dank. Sie haben einfach eigentlich das schönste Schlusswort gesagt, Herr Dr. Garagoslu. Und ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen, weil ich finde auch, dass es ist ein absoluter Gamechanger. Und wir sollten das alle feiern. Und ich freue mich, wenn die Kolleginnen und Kollegen und wir alle wieder mehr Freude und Spaß an diesem Beruf bekommen, wenn wir unseren Patienten wieder in die Augen gucken können und uns darauf konzentrieren können. In diesem Sinne danke ich Ihnen, Frau Stypula, für Ihre Zeit, dass Sie dabei waren, dass Sie bei Docs Digital waren und Ihnen auch, Herrn Dr. Garagoslu, und ganz viel Erfolg weiter mit dem AI Assistant für Yamida. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben. Vielen Dank, Herr Dr. Garagoslu.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit. Du bist bis jetzt dabei geblieben und ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich von diesem AI Assistant. Und falls du noch nicht ausprobiert hast und dich jetzt dafür entscheidest, bitte berichte mir, wie es dir damit geht, welche Erfahrungen du damit machst. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann klicke jetzt einfach hier in die Folge rein. In den Shownotes habe ich dir die Seite zu dem AI Assistant verlinkt. Ich glaube, es lohnt sich wirklich reinzuschauen und erste Erfahrungen zu sammeln. Gut, damit sind wir am Ende und ich kann dir nur sagen, abonniere den Kanal. Ich freue mich, wenn du weiter dabei bist und wo du immer auch bist. In diesem Moment wünsche ich dir alles Gute und bis zur nächsten Folge. Viele Grüße, Alexandra.